NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo liebe NAPCHECK-Fans, ich bin Julia Fritz. Schön, dass ihr zur 5. Folge unserer Podcast-Serie dabei seid. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gleich, zum Beispiel bei Spotify, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten findet ihr alle Folgen auf unserer NAPCHECK-Webseite unter der Mediathek unter www.napcheck.de. Und zu uns hat auch wieder die Journalistin Manuela Bauer gefunden, die mir auch heute wieder zur Seite steht.
Hallo Julia. Ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Part ist Julia, ein Loch in den Bauch zu fragen. Wer bisher mitgehört hat, der weiß es auch. Denn ihr umfassendes Wissen ist schon beeindruckend. Das haben wir bei unserem letzten Thema über Deklaration gemerkt, denn da wurden aus einem Teil plötzlich zwei Teile. Wie sieht es denn heute aus, Julia? Was meinst du, wenn es zwei Teile oder mehr Teile?
Nein, wir machen einen Teil. Heute geht es um kommerzielle Futtermittel. Also alles rund um Nass- und Trockenfutter, was ist besser für Hund, Katze, wie wird es hergestellt, was kommt rein, ein paar Mythen, so das Übliche, sage ich jetzt mal. Und ich gehe davon aus, dass es eine Folge wird. Und wir haben auch ein paar spannende Fragen bekommen von unseren Zuhörern. An der Stelle würde ich mich auch gerne mal bei euch allen sehr herzlich bedanken, dass ihr uns immer so fleißig Fragen
danke fürs Mitmachen.
Schickt, genau, auch von mir. Die wir auch immer versuchen einzubauen. Genau. Dann von mir aus kann es losgehen. Kurz und knackig ist das Stichwort. Ich versuche es mir zu merken.
Humor hast du ja, gell? Legen wir los. Wie wird denn ein Futter überhaupt zusammengebaut? Fangen wir bei Adam an.
Okay, sehr gute Einstiegsfrage. Das gilt natürlich grundsätzlich für jedes Futter oder jede Ration, die man macht. Wir brauchen bestimmte Bausteine, nenne ich es jetzt mal, damit unsere Ration, unser Futter am Ende vollumfänglich zusammengestellt ist und alle Nährstoffe und Energie hat, die wir brauchen. Das heißt, ich habe mal eine Schublade oder einen Baukasten, das sind tierische oder Eiweißträger, die in der Regel tierischer Natur sind, also Fleisch, Innereien. Jetzt im Trend liegt ja auch fleischlose Fütterung, da gibt es zum Beispiel Hülsenfrüchte, die Eiweiße liefern, dass wir da sozusagen unseren Eiweißbedarf, Proteinbedarf gedeckt haben.
Insekten ist auch ein Trend.
Insekten, genau, auch als Alternativ oder auch neu, ist auch im Trend, richtig. Das würde auch da reinfallen. Also die liefern mal so die Bausubstanz, haben natürlich auch noch Nährstoffe wie Mineralstoffe und so weiter, aber ich sage jetzt nur als Hauptaufgabe. Dann haben wir Fette und Öle, die also essentielle Fettsäuren liefern, ja, damit das Fell schön glänzt und so weiter. Und natürlich auch Energie. Ja, Fett ist ja böse, weil es hat ja doppelt so viel Kalorien wie Eiweiß und Kohlenhydrate.
Und sind es nicht auch Geschmacksverstärkerfette?
Ja, oh ja, sehr gut, genau. Also das
kenne ich vom Koch.
Ja, das stimmt.
Das ist ein Geschmacksverstärker, das muss rein.
Ja, genau. Das stimmt aber auch. Also Fett ist ein totaler Geschmacksträger. Das kennen wir auch aus der eigenen Küche. Ja, muss man sich einfach mal eingestehen, das ist so. Und bei den Tieren ist natürlich auch Eiweiß ein großer Geschmacksträger. Also gerade die tierischen Eiweiße, die es da gibt, die sind schon sehr hoch im Kurs bei uns. Weshalb wir auch Unterschiede in der Akzeptanz zwischen Nass- und Trockenfutter haben, kommen wir nachher drauf. Genau, und also wie gesagt, die Öle, die tierischen Fette, das können pflanzliche Fette sein, tierische Fette, die aus diesen Gründen da mit drin sind oder schon zum Beispiel beim Fleisch dabei sind, da gibt es ja auch unterschiedliche Fettgehalte beim Fleisch. Genau, dann haben wir durchaus auch Energieträger, ja, das sind die Kohlenhydrate, die jetzt nicht sozusagen essentiell sind, also wenn ich die nicht aufnehme, sterbe ich oder kriege ich keinen Mangel, aber das ist halt ein sehr wichtiger Energielieferant und in erster Linie wären das zum Beispiel Getreidesorten, verschiedene, was weiß ich, was gibt es bei uns? Mais, Weizen, Reis, Kartoffeln ist jetzt kein Getreide. Das sind dann Knollen, aber das sind
Kohlenhydrate
auch Kohlenhydrate, genau. Und die habe ich auch in unterschiedlichen Teilen in Nass- und Trockenfutter drin. Und Frage? Es schnipst. Frau Bauer schnipst. Ja, sprich.
Beim Menschen, da sagt man ja immer, Kohlenhydrate sind wichtig, sonst tritt kein Sättigungsgefühl ein. Wenn ich keine Nudeln kriege, dann. Und die ganze Zeit nur Protein und Salat, dann habe ich die ganze Zeit Hunger. Geht es den Tieren nicht auch so?
Das kann man so nicht sagen. Da unterscheiden sich tatsächlich auch die Haustiere von uns. Also gerade auch mit Sättigung ist halt so eine Sache. Wir Menschen sind ja durchaus auch satt, wenn wir voll sind. Einfach mal ganz plump gesagt, ein Hund wird fast nicht voll.
Nein.
Nee, und aber wenn du mal guckst, der ist ja, stammt vom Wolf ab. Und was haben die Wölfe für ein Beuteschema? Ab und zu kommt ein Elch oder ein Reh oder irgendwas, also ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt,
vorbei.
Ne? Vorbei, also nicht unbedingt täglich und es läuft auch nicht vor die Nase. Das heißt, die müssen dann auch, wenn sie Beute kriegen, möglichst viel davon fressen können. Und der Magen ist ja eigentlich wie so ein, ich sage mal, wie so eine Einkaufstüte, ja. Also das ist ja wie so ein Speicher eigentlich, ja. Da packe ich mir die Nahrung rein, nehme sie mit und tue sie dann langsam aber sicher in meine Gedärme weiterleiten, wo ich dann die Nährstoffe rausziehe. Und wenn die Natur da jetzt einen Riegel vorgeschoben hätte, nach dem Motto, wenn der Magen voll ist, ist Ende, dann liegt die Beute da rum und der Wolf hat, weiß ich nicht, nach 6 Stunden wieder Hunger. Ja, also das, und das ist ein großer Unterschied auch zu Katzen, weil Katzen haben
die
das
aber
nicht.
Das, Entschuldige, das weiß ich, weil ich mich damit mal beschäftigt habe, die haben die versteckt, die haben die vergraben, die Beute.
Mhm.
Und später wieder ausgegraben.
Das auch. Aber wenn du jetzt guckst, ich weiß nicht mehr, ob das 10% des Körpergewichts waren, was die an Masse aufnehmen können. Ich habe es jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf, aber es war wirklich eine deutlich höhere Menge, als wir Menschen haben im Verhältnis. Und die können schon ordentlich was aufnehmen. Unabhängig, ich meine, gut, also ein Wolf hat die Größe und ein Elch hat die Größe. Also ein ganzer Elch passt niemals in einen Wolf. Also einigen wir uns auf eine doppelte Methodik, so viel fressen, wie es geht und den Rest vergraben. Das macht, glaube ich, Sinn. Genau. Ja, aber was ich damit sagen will, dass du jetzt beim Hund keine so eine Dehnung hast, wie wir es bei Menschen kennen oder auch bei der Katze. Die hat so eine Dehnung, also so über die Dehnung gesetzt zu sein. Und natürlich spielen auch die Nährstoffe eine Rolle, ja. Und Fett ist auch etwas, was zum Beispiel die Magenentleerung verzögert. Also das heißt, du hast auch länger Nahrung im Magen oder auch bestimmte Fasern, Ballaststoffe. Das macht auch eine gewisse Füllung und damit eine gewisse Sättigung. Dass es jetzt speziell mit Kohlenhydraten der Fall ist, muss ich echt gestehen, kenne ich so jetzt gar nicht. Aber ja, ich lese jetzt vielleicht da auch nicht so in dem Bereich.
Ja, also bei Menschen ist es halt so, das habe ich halt so mitgekriegt, wenn die so Diäten machen ohne Kohlenhydrate, sagen sie, ah nee, das geht gar nicht, irgendwie ohne Kohlenhydrate leben.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Du hast natürlich auch bei Kohlenhydraten das Thema Insulinausschüttung, ja, und dann hast du ja auch also die Kohlenhydrate, die deinen Insulinspiegel schnell hochschießen lassen, Weißmehle, Zucker, also alles, was ganz schnell verfügbar ist und die komplexeren Ballaststoffe, die den Insulinspiegel nicht so schnell hochschießen lassen, wo du länger satt bleibst. Also,
aber kurz gesagt, den Tieren fehlt es nicht.
Nein.
Nein.
Da ist es ja eher andersrum, dass ja eher teilweise thematisiert wird, dass ja unsere Hunde und Katzen eher Fleischfresser sind oder von Karnivoren abstammen und eigentlich gar keine Kohlenhydrate brauchen. Sollten oder das gar schädlich sein könnte. Also da gibt es unfassbar viele Mythen zum Thema Getreide. Das schreibe ich mir mal als Punkt vielleicht auf, dass wir das nachher auch noch mal thematisieren, aus dem Hintergrund, dass es vermeintlich in der natürlichen Nahrung nicht vorkommt, was durchaus stimmt. Aber die leben ja quasi in unserer Gesellschaft. Das heißt, die haben sich auch an das Ernährungsspektrum von uns angepasst. Und da gehören, wie du sagst, Kohlenhydrate dazu. Genau. Also wenn wir jetzt überziehen, liebe Manu, dann lag es nicht an mir. Okay, gut. Was habe ich aufgezählt? Ich habe die Eiweißträger aufgezählt, die Fette und Öle, die Energielieferanten. Dann haben wir natürlich noch Ballaststoffe, ganz klar. Fasern, das können Gemüse sein, das kann Kleie sein, Flohsamen, Zellulose, sowas, was halt einfach reine Ballaststoffe liefert. Und was wir auch noch haben, was nicht fehlen darf, ist das Thema Mineralstoffe, Vitamine. Das kannst du teilweise durch Zutaten haben. Also Knochen wäre eine Zutat, ist sehr viel Kalzium drin. Das heißt, da kannst du sozusagen dann deinen Haken an die Kalziumversorgung machen. Aber man kann auch andere Dinge nehmen, Kalziumcarbonat, Eierschalen etc. pp. Also du musst sozusagen, du baust es so auf, dass du deine Grundnährstoffe hast, dass du die Energiemenge hast. Und dann, wenn du Nährstofflücken noch hast, also was weiß ich, Vitamin A zum Beispiel, dann suchst du dir vielleicht ein Futtermittel, wo Vitamin A drin ist. Leber könnte das sein. Oder was man im Fertigfutterbereich natürlich auch machen kann, ist, dass man dann über ernährungsphysiologische Zusatzstoffe arbeitet. Finden wir ja auch sehr häufig, insbesondere bei Trockenfutter jetzt eher nochmal als bei Dosen zum Beispiel, wegen der Leber. Oder wenn man halt selber jetzt kochen täte oder barfen würde, dann ergänzt man da auch durchaus das eine oder andere dann über ein Supplement. Genau, das ist so der Baukasten. Das brauchst du immer, genau.
Was kommt denn da so in diese, das sind ja so Riesenbottiche, ne? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau, also Riesenbottiche am Anfang, ja, weil du musst erstmal deine Zutaten vermischen. Also im Prinzip kann man vereinfacht sagen, das ist wie, du kochst in deiner Küche nur in einer riesigen Dimension und vielleicht mit anderen Temperaturen, ja. Also du hast bei Nassfutter, hast du in der Dose einen sehr hohen Anteil an in der Regel Fleisch und Innereien. Also so 60-70% sind meistens Fleisch und Innereien. Dann hast du typischerweise bei Nassfutter ein bisschen Gemüse mit drin oder auch manchmal Kohlenhydrate, das sind so 2-5%, was natürlich auch irgendwo der Optik dient. Ja, das dient wahrscheinlich mehr der Optik als allem anderen, muss man jetzt fairerweise sagen. Dann haben wir noch Öle drin, Mineralstoffe und Kochwasser, so rum, was du in der Regel auch noch dabei hast. Kochwasser muss übrigens nicht unbedingt angegeben werden, vielleicht auch ganz interessant. Aber bei manchen steht es dann noch dabei, dass Brühe oder so da ist. Das ist sozusagen...
Das
kommt in den Bottich, genau. Das heißt, du hast jetzt erstmal sozusagen in deinem Werk, du hast eine Rohstoffannahme. Das kann dann direkt verarbeitet werden oder es wird erstmal gekühlt. Ja, in dem Fall ist es kühlt. Du kannst es gekühlt bekommen, du kannst es manchmal gefroren bekommen. Also das sind so Unterschiede. Ja, aber du kriegst deine frischen Zutaten sozusagen. Du hast dann in der Regel deine Rezepturen in einer Software. Also das läuft jetzt nicht so, ich nehme ein Löffelchen hier und davon, hinterlegt. Und dann geht das Ganze, wo das halt dann noch abgewogen wird und so weiter, in einen Fleischwolf, in einen ganz großen, also dein Bottich, sage ich jetzt mal, den du da angesprochen hast, in einen ganz großen Kutter. Und da kannst du dann deine ganzen Zutaten auch auf eine bestimmte Größe zerkleinern. Da finden wir auch Unterschiede, jetzt wenn wir uns mal verschiedene Dosen vorstellen. Bei manchen hast du größere Stücke, bei manchen kleineren, manche sieht aus wie Mousse. Und ich muss auch sagen, bei Nassfutter gibt es darüber hinaus, über dieses ganz Standard-Basic-mäßige, was ich jetzt erkläre, auch noch diverse Verfahren, wo du dann in Soße, in Jelly, in Pyramidenform, ja, was weiß ich, mit weichem Kern, auch noch so, ja, das sind ja auch dann so ganz spezielle Herstellungsverfahren, die es da auch noch gibt, Pouches, Dosen, aber wir sprechen jetzt mal von Dosen, ja, das Prinzip ist ähnlich halt, nur, dass du dann, was weiß ich, Temperaturen und Kochzeit sozusagen anpasst, wenn du jetzt frische Beutel machst, wie jetzt bei Dosen. Aber
hätte ich jetzt gerade gefragt, wird das denn dann erhitzt oder wird es gekühlt? Genau, oder?
Ja, erstmal, also du mischst es, ja, das kommt in deinen Kutter, wird klein gemacht. Dann wird das Ganze gemischt, weil es muss ja homogen sein und du musst ja auch sicherstellen, dass du in deinen einzelnen Dosen dann gleiche Mengenverhältnisse hast von deiner Grundrezeptur. Genau, dann kommt es in die Dosen. Also das wird nicht in einem riesigen Bottich gekocht und abgefüllt, sondern das wird quasi roh abgefüllt. Dann werden die Dosen auch verschlossen. Meistens werden sie dann auch nochmal gedreht, damit da Luft und so weiter rausgeht. Und dann werden sie gekocht, beziehungsweise sterilisiert, könnte man eigentlich sagen.
In der Dose?
In der Dose, ja. Ah. Also die werden dann so aufgeschichtet und werden dann in so riesigen, ja, also das ist einfach so ein, fängst halt, also kommst nicht mit der Schubkarre, sondern hier mit dem Gabelstapler und fährst du die in diese großen Autoklaven. Also ich habe mal welche gesehen, das war wirklich so wie so ein großes, runde Tonne, nicht Tonne, wie so ein Tunnel, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und da werden die dann hintereinander reingeschoben, dann wird das zugemacht.
Also nicht in Wasser, sondern einfach so, zack, in
den Ofen. Dann da rein, genau, und dann wird es zugemacht und dann kommt eben meistens noch Druck dazu. Und du brauchst eine bestimmte Kochzeit, weil du musst ja sicherstellen, dass das wirklich ja auch letztlich steril haltbar ist. Ja, also dass dir das nicht entgegenkommt, ne? Stichwort Botulismus und so, das haben wir ja nicht, die Problematik heute. Wenn du jetzt, das gab es früher, so Bombagen nennt man das, ja, dann hast du eine Dose, wenn dieser Herstellungsprozess nicht richtig funktioniert hat, dann können die aufblähen. Also dann hast du Bakterien drin, die unter Luftabschluss überleben, die aber dann trotz, genau, und das wäre auch äußerst, also sowas ist früher ein Problem gewesen, heute kaum.
Gibt's nicht mehr.
Also ich habe es noch nie erlebt tatsächlich, aber ist tatsächlich ein Thema gewesen. Also du musst halt sicherstellen als Hersteller, dass du diese Kerntemperatur erreichst. Ja, das ist so 120 bis 130 Grad grob im Schnitt. Dann wird das Ganze über mindestens 20 Minuten halt erhitzt unter 3 Bar. So, also wie so ein Schnellkochtopf kann man sich das vorstellen, dass du halt eine kurze Erhitzung hast mit Druck, genau, damit das Ganze hinterher steril ist. Gibt auch andere Verfahren, wo du vielleicht mit weniger Temperatur und dafür einer längeren Kochzeit arbeitest. Ja, also am Ende des Tages muss, egal bei welchem Herstellungsverfahren, auch bestimmte Werte erreicht werden, die dann sicherstellen, dass das dass keine Keime enthalten sind.
Steril ist.
Ja, darum geht es.
Und manchmal steht ja auch drauf, schonend dampfgegart oder kalt abgefüllt.
Ja, das ist, also, welches Bild kommt da?
Ah,
ja,
dann kriegt sie Puls, die Frau.
Nee, aber es ist so kreatives Marketing oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, weil ich meine, ich habe sie jetzt beschrieben, das ist der Herstellungsprozess. Ja. Ob ich jetzt das kalt in die Dose fülle, oder warm in die Dose fülle, hat überhaupt keinen Einfluss auf das Endprodukt. Das heißt, ich denke, da wird halt mit diesem Begriff Kaltabfüllung.
Denkst du an das Olivenöl, kalt gepresst
ja,
oder so?
Ja, okay, das gibt es auch noch bei Trockenfutter, ja, da müssen wir auch unbedingt drüber sprechen, Kaltpressung. Aber halt an so Begriffe, die wir positiv assoziieren oder halt dampfgegart.
Schonend.
Schonend, ja. Ich meine, ich habe da so einen dreistöckigen Gemüsekocher vor Augen, den ich nicht besitze, ja, aber vielleicht irgendwann mal, wo man dann irgendwie sein Gemüse dampft.
Also Werbung, alles klar.
Ja, genau. Also das hat keinen Einfluss. Also da muss das Herstellungsverfahren ist, wie gesagt, vergleichbar.
Du hast letztens schon bei der Deklaration erklärt, also wenn da explizit dann nochmal draufsteht, ohne Konservierungsstoffe, dass da eigentlich was nicht stimmen kann.
Ja, oder was heißt nicht stimmen? Ich meine jetzt, es ist steril, weil es unter Luftabschluss und so weiter gegart ist. Das heißt,
also,
du brauchst.
Es braucht keine.
Es braucht keine. Und wenn du dann halt sagst, ohne Konservierungsstoffe, ist das so ein bisschen Werbung mit Selbstverständlichkeiten, finde ich. Wenngleich, theoretisch, vielleicht der ein oder andere, aber in der Regel hast du gar keine. Und du brauchst sie auch nicht, ja. Konservierungsstoffe im Dosenfutter.
Sind die denn böse? Deine Hörerin, die Eri Schirmer, die will nämlich wissen, welche Konservierungsmittel sind mit Vorsicht zu genießen?
Ah, okay, das ist eine gute Frage. Die Konservierungsstoffe gehören auch zu den Zusatzstoffen in der Tierernährung. Und die müssen zugelassen sein. Das haben wir auch in dem vorigen Podcast nochmal näher gesagt. Das heißt, die unterlaufen einem sehr aufwendigen auch Prüfverfahren, bevor die überhaupt eine Zulassung bekommen, um dann in bestimmten Mengen und so weiter im Tierfutter verwendet zu werden.
Ist ja gut so.
Richtig, das heißt, die sind unbedenklich.
Okay.
Ja, also gibt schon manchmal so die ein oder andere Thematik in dem Kontext, aber ich sag mal jetzt so, im Großen und Ganzen braucht man sich über diese zugelassenen Sachen auch meiner Meinung nach nicht so viel Sorgen machen. Da mache ich mir eher Sorgen über nicht geprüfte Dinge wie Kräutermischungen XY, so, ja, die gegen alles und nichts helfen.
Ach so, wenn jetzt so draufsteht mit Kräuterzusatz oder was, die sind nicht geprüft?
Nee, ich meinte da jetzt eher, wenn du so, es gibt ja so, was weiß ich, so Phyto, also so, wie sag ich das, so Kräuterergänzungen in Pulverform, die du dann noch draufstreust und so weiter. Und da artet das manchmal schon fast ein bisschen aus, weil man immer denkt, alles, was natürlich klingt, ist von Natur aus dann auch gut. Und alles, was chemisch klingt, Zusätze, ist dann irgendwie schlecht. Und das ist so ein bisschen eigentlich falsches Bild, weil das eine ist wirklich geprüft, wenngleich mir das jetzt vielleicht vom Namen her nicht so behagt, aber und andere Sachen nicht unbedingt so sehr, weil es da halt nicht gemacht werden muss sozusagen. Deswegen, nee, du, Kräuter hast du manchmal auch in den Futtermitteln drin. Ja, das ist, Kräuter haben natürlich auch einen gewissen, geben auch ein bisschen Geschmack, geben auch zum Beispiel bei Trockenfutter auch einen gewissen Geruch, ja, was dann auch irgendwie angenehm ist. Also, aber das sind dann Zutaten, die du da ja eben auch verwenden kannst. Genau.
Also liebe Eri Schirmer,
machen Sie sich keine Sorgen.
Machen sich keine Sorgen. Also ist auch nicht im Ansatz irgendwie schädlich. Okay.
Also mir ist da jetzt noch nichts untergekommen.
Die Viviane Bickel will wissen, ist es gut oder schlecht, wenn ein Nassfutter für Hunde Agar-Agar enthält? Hat Agar viel Jod und ist es präbiotisch?
Eine sehr spezielle Frage auch. Da sind wir aber immer noch im Bereich Zusatzstoffe. Das sind jetzt so technologische Zusatzstoffe. Das sind Bindemittel im Endeffekt. Jod enthält es meines Wissens nach nicht. Gut oder schlecht ist jetzt auch neutral.
Was ist ein Agar-Agar überhaupt?
Ja, das ist so ein, eben, das ist so aus einer Alge, wie soll ich das sagen? Das ist wie so, wie soll ich das erklären? Es gibt so bestimmte Substanzen, ich kann es jetzt besser mit Faserstoffen erklären, ja, zum Beispiel Guar oder Pektine, die werden auch wie Agar-Agar eingesetzt, um freies Wasser zu binden. Das ist dann technisch bedingt sozusagen. Und wir haben, ich kann es dir mal, warte mal, ich habe hier eine Dose, ja, ich schüttel mal diese Dose. Wie Sie hören, hören Sie nichts. So, jetzt schüttel ich mal eine Dose, eine andere. Ja, und du hörst, es ist freie Flüssigkeit drin, das Kochwasser. So, wenn ich jetzt in diese zweite Dose Agar-Agar oder Pektin oder Guar oder so reintue, dann würde sie so klingen wie die erste.
Dann bindet sich das Wasser.
Es bindet sich einfach das Wasser.
Das wird dann Gelee oder wie?
Ja, genau. Mhm. Und das machen halt viele. Also es das heißt jetzt nicht, dass jede Dose, die nicht nach Wasser klingt, Geliermittel hat, weil manchmal geliert das auch quasi von alleine. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt nicht eingesetzt, um dem Hund oder seiner Darmflora im Sinne eines präbiotischen sonst was, was Gutes zu tun, sondern das ist dafür gedacht, dass das Wasser in der Dose einem nicht, wie es mir mal passiert ist, ins Gesicht gespritzt ist. Okay. Ja, so nichts ahnen, zack, auf. Genau, also das, aber ja. Weißt du was, jetzt muss ich doch ein kleines Dings erzählen, weil wir dabei sind, weil manche Hunde sind empfindlich da drauf, weil diese…
Auf Agar-Agar.
Ja, oder auf Pektine, auf diese Gelierenmittel allgemein, deswegen hat die Viviane, denke ich, auch gefragt, ob es präbiotisch ist, weil die Darmflora findet es schon gut, ja, also das kann die verstoffwechseln und dann ist das eine super Sache, also insofern theoretisch schon präbiotisch, wenn das aber zu viel oder zu schnell ist, dann ist das… osmotisch wirksam, sagen wir. Also das zieht dann Wasser und der Hund kann dann Durchfall kriegen oder Blähungen. Das heißt, sehr empfindliche Hunde können auf solche Bindemittel reagieren. Das habe ich auch tatsächlich schon mal gesehen. Kommt selten vor, gibt es aber. Also muss man so im Hinterkopf behalten. Mhm. Genau. Jo.
Sag mal, die Herstellung von Trockenfutter, da findet ja was statt, nämlich dass die Flüssigkeit herausgezogen wird. Kannst du die noch kurz erläutern?
Ja, unbedingt. Ich würde trotzdem noch ergänzen wollen, dass bei Nassfutter die Dosen dann abgekühlt werden und etikettiert. Das haben wir unten MHD drauf und so weiter.
Aha, ja, aber das haben wir bei Deklaration
halber, genau,
haben wir ausführlichst besprochen.
Unterschlagen. Gut, bei Trockenfutter ist es, wie du sagst, eigentlich ein anderes Prinzip, weil wir das Wasser rausnehmen und dadurch die Konservierung hinkriegen. Also bei dem einen kriegen wir die Konservierung durch den Luftabschluss und die Erhitzung und hier kriegen wir die Konservierung quasi durch den Wasserentzug, wobei Trockenfutter jetzt nicht jahrelang haltbar ist. Ne?
Also da aber es kommt auch erstmal alles im Bottich.
Richtig.
So fangen wir an,
genau.
Bottich. Und jetzt kommt der Wasserentzug dann als nächster Schritt, oder?
Weg. Fast. Also Trockenfutterherstellung kannst du so ein bisschen mit einem Backverfahren vergleichen, auch im Schnelldurchlauf. Das primäre Ziel ist, dass du einen Stärkeaufschluss erreichst. Also wir haben hier von der typischen Zusammensetzung eine andere Situation wie bei Dosenfutter. Hier verwenden wir logischerweise Mehle auch, wie wir es ja beim Backen auch machen, ne? Also bereits trockene Produkte, weil wir auch am Ende ein trockenes Produkt haben. Also verwenden wir jetzt seltener Frischfleisch, gibt es. Ich verweise auf den vorherigen Podcast, da erklären wir das. Das heißt, ich habe verschiedene Fleischmehle typischerweise für Trockenfutter. In der Regel sind es 20-30%. Dann haben wir verschiedene Kohlenhydrate, das sind in der Regel Getreidesorten, auch durchaus verschiedene. Auch nochmal so 30, kann bis zu 60% sein, kommt drauf an, auf das Futter. Dann haben wir auch hier Öle und Fette, das sind auch nochmal so 5% etwa. Und dann auch wie bei den anderen, bei den Dosen, so circa 1% Mineralstoffe oder auch sonstige, 1-10 sonstige Zutaten. Mhm. Das könnten dann zum Beispiel auch Kräuter sein oder so. Genau, das heißt, ich habe hier so ein bisschen eine andere Situation. Und was ich noch dazu sagen muss, war auch mal, ja, Getreide, warum und überhaupt. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, jeder, der mal gebacken hat oder ein Brot gebacken, ich habe es noch nicht so oft gemacht, du möchtest ja am Ende, dass das hält, ja, oder Plätzchen. Du willst ja ein Plätzchen haben, was jetzt nicht auseinanderbröselt, zu Staub verfällt, wenn du es aus dem Ofen holst. Das heißt, diese Getreidesorten haben auch bestimmte Eigenschaften. Klebereiweiß, ja, wie der Name schon sagt, was quasi auch dazu führt, dass die Krokette hält, ja.
Ich dachte, dafür nehme ich eben dann das Ei.
Nee, das machst du nur zum Verbinden sozusagen, ja. Aber dass du jetzt, wie gesagt, auch diese ganzen Eigenschaften mit der Krokette, die du schneidest und trocknest und so weiter, dass das dann trotzdem als Krokette hält, dazu brauchst du auch bestimmte Eigenschaften von den Grundzutaten. Und ich wollte jetzt einfach mal pro Getreide oder pro Kohlenhydrate sprechen. Oder vielleicht auch
der Gerechtigkeitssinn. Das arme Weizen.
Ja, genau. Nein, aber was die Leute haben manchmal falsche Vorstellungen. Ich denke immer, ja, warum nimmt man jetzt so einen billigen Schrott? Also ich übertreibe jetzt, aber das hört man ja manchmal.
Ja, weil manche denken, das ist so Füllmaterial.
Ja, aber
so,
ist es ja nicht.
Wie Sättigungsbeilage.
Ja, sättigen tut es sicherlich, ja. Aber wenn du jetzt sagst, es ist nur ein hohler Füllstoff, der den Hund, ja, dass den Hund nicht verdauen kann, dann wäre es halt nichts. Und das stimmt nicht, weil es liefert Energie, es trägt zur Herstellung, also zum Erscheinungsbild des Endprodukts bei. Und was wir auch noch sagen müssen, du hast ja auch von den Getreidesorten unterschiedliche Eigenschaften. Ne? Kartoffelbrot ist, glaube ich, schwieriger zu machen als ein Weizenbrot und so weiter und so fort. Also das findet dort auch statt, ja, muss man sich auch überlegen. Und genau. Und was ich auch mache, ist, dass ich habe auch bestimmte Zutaten, die, wir hatten ja ganz am Anfang mit den Nährstoffen, verschiedene Muster haben. Und ich gucke halt, dass von meiner Rezeptur das auch so gut ineinander greift, dass ich wirklich am Ende des Tages auch alles habe, was der Hund braucht. Das ist auch manchmal ein Grund, warum man vielleicht noch ein bisschen von dem oder das noch zusätzlich
dazu. Ich wollte jetzt aber mehr auf den Prozess, also
ja, okay,
mit dem Erhitzen und dem Wasser entziehen.
Genau, also du hast auch hier deine Rohstoffe, ja, die werden dann in Silos vielleicht gelagert und so weiter. Du hast genauso wie bei Dosenfutter deine Rezeptur, die irgendwo hinterlegt ist in der Software, dass das dann automatisch in eine Mühle erstmal zugeteilt wird. Das ist der Prozess, den wir daheim nicht machen, weil wir haben es schon gemahlen. In der Mühle werden dann, ähnlich wie beim Fleischwolf, die ganzen Zutaten erstmal zerkleinert. Da gibt es so Hammermühlen oder wie sie alle heißen, wo du dann auch eine unterschiedliche Partikelgröße haben kannst. Kannst du sagen, ich möchte einen halben Millimeter, ich möchte 2 Millimeter, also ganz, ganz divers.
Eben für Welpen oder Senioren.
Wir sind noch nicht bei der Krokette.
Nee, nee, ach so,
Moment. Wir sind noch nicht bei der Krokette. Wir haben jetzt quasi unsere Backschüssel vor Augen und da tun wir jetzt unsere Mehle rein. So, dann nehmen wir jetzt unseren, wie heißt es, Rührbesen. Und vermischen das Ganze. Ja, das wäre dann beim Extrusionsverfahren, nennt man das ja, die Mischanlage, die auch hier alles homogenisiert und eine gleichmäßige Verteilung macht. Denn im Unterschied zu unserem Brot wollen wir hier auch Mineralstoffe und so weiter haben, die gleichermaßen verteilt sind. Das gibt es ja bei Plätzchen jetzt nicht, diesen Anspruch. So, und dann kommt es quasi in das eigentliche Geschehen, in den sogenannten Extruder. Das ist, wenn man so Anlagen anschaut, das sind wirklich beeindruckend. Das sind riesige Anlagen und dieser Extruder selber, also der Ort des Geschehens, der ist total klein. Aha. Das muss man sich vorstellen, eigentlich wie so ein Rührstab auch so ein bisschen. Also das ist dann wie so eine Schnecke, so eine lange Metallschnecke sieht es aus, wie so eine Spirale. Und da wird sozusagen von der einen Seite dann der Teig durchgeschoben. Manchmal wird er auch noch, kommt er in so einen Vorkonvektionieren, wird schon so ein bisschen vorbehandelt mit Hitze oder Dampf, das, genau. Dann kommt er in diesen Extruder, in diese Spirale sozusagen. Auch dort haben wir Druck und Dampf und Hitze. Temperaturen können gehen 75 Grad, 150 Grad, also unterschiedlich. Da ist es ungefähr 2 bis 5 Minuten nur drin. Ja, also unser Kuchen oder unser Brot ist ja deutlich länger im Backofen. Allerdings haben wir jetzt auch nicht, ja gut, wir haben andere Temperaturen, wir haben aber keinen Druck. Und im Extruder hast du auch nochmal 1 bis 3 Bar an Druck. Also das ist auch wie so ein Schnellkochtopf, muss man sagen, um halt einfach diese Erhitzungszeit zu verkürzen. So, und dann gibt es eben diese Spirale, gibt es einfach oder auch Doppelschnecken und die schiebt den Teig dann so vor, wie mit einem Rührbesen so ein bisschen. So, und am Ende dieses, weiß nicht, das sind 2, 3 Meter oder so oder vielleicht auch, na gut, ich bin nicht so gut im Längen schätzen, lassen wir das lieber, ist es auf jeden Fall nicht sehr groß. Und dann hast du am Ende hast du so eine Lochplatte quasi und die davor
da geht's durch.
Da wird es dann durchgepresst und das macht dann die Kroketten, das wird dann geschnitten, zack, zack, zack und das macht die Kroketten und die Krokettenform. Also da gibt es dann diese Herzchen oder Sternchen oder rund, was das Erscheinungsbild macht und das ist dann noch nicht ganz trocken. Es ist schon runtergetrocknet, aber es hat noch eine Restfeuchte von 20-25%.
Die muss auch noch raus.
Die muss auch noch raus, genau. Also du bist, wenn man sich das anguckt, das sind wirklich so weiche, softige Dinger. Das ist echt faszinierend. So, und das Ganze wird also dann…
Wie so Kaustäbchen.
Ja, genau so.
Dieses Semi…
Semi-Moist, genau. Ja, ja. Und wenn du jetzt so einen hohen Wassergehalt noch hast von über 20%, dann wäre das auch nicht haltbar. Ja, das würde dir irgendwann aus der Tüte zugelaufen kommen. Das heißt, du musst es noch runtertrocknen. Zumal auch so Sachen wie Knusprigkeit, ja, auch eine Rolle spielen für Akzeptanz und so. Also es ist ganz interessant, was man da alles so für Überlegungen hat. Das heißt, das Ganze wird dann anschließend nochmal runtergetrocknet. Das sind dann auch manchmal Anlagen, die gehen von oben nach unten oder also wo einfach die Kroketten sozusagen durch verschiedene Stationen nochmal durchgeschoben werden. Mhm. Und was du auch noch hast, ist, genau, es wird ja gekühlt, getrocknet dann, dass du es nochmal befettest. Das haben wir jetzt beim Nassfutter nicht. Das nennt man auch Coating. Und das heißt, du kannst dann nochmal von außen zum Beispiel Fett drauf sprühen. Das sind manchmal so Anlagen so unter Vakuum quasi. Da sind die Kroketten dann drin, dann kommt das Fett dazu. Da kannst du auch empfindliche Dinge nochmal zuführen, wie zum Beispiel hitzeempfindliche Vitamine, wäre eine Möglichkeit. Und was dieses Befetten auch noch mit sich bringt, ist, dass es die Poren schließt von der Krokette. Also auch der Haltbarkeit hilft und auch dem Abrieb. Weil du hast ja deine Tüte, ja, das wird ja dann abgefüllt, kommt in den Sack und so weiter und so fort, wird dann auf einer Palette gelagert, kommt in den Laden, einer holt es ab und so weiter und so fort. Und du möchtest ja auch nicht dann nur Brösel haben. Das heißt, das hilft, trägt auch dazu bei, dass diese Kroketten so,
dass nicht Mehl rauskommt dann
bleiben, wie sie sind, ja, genau. So läuft es ab im Prinzip. Mhm. Also ist wirklich beides eigentlich sehr vergleichbar, auch mit Dingen, die wir so im Haushalt kennen. Vielleicht eher so von früher. Also ich kenne es von meiner Oma, die hatte halt so einen Schnellkochtopf. Und das ist gar nicht so abgespaced, so wie manche meinen. Also ich habe immer das Gefühl, dass da viele eine ganz abstruse Vorstellung haben und sagen, es ist totgegart und dies und jenes. Aber wenn du jetzt anschaust, da 5 Minuten Erhitzung, ist jetzt nicht wirklich totgegart. Ne? Also genau, so macht man das.
So macht man das. Jetzt wissen wir das auch.
Genau.
Dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Vor- und Nachteilen von, wenn wir schon irgendwie das Nassfutter erklärt haben und das Trockenfutter von der Herstellung. Da waren wir schon bei den Kohlenhydraten vorher. Für die Herstellung von Nassfutter braucht man keine Hydrate, aber
Trockenfutter schon.
Trockenfutter schon.
Ja. Aus eben diesen Gründen, mit dem, dass du diesen Kleber-Eiweiße auch hast. Also du kannst, ich meine, wenn man mal schaut, im Trockenfutter haben wir, was weiß ich, 40-50% stärkereiche oder Stärke drin. Es gibt natürlich im Katzenfutterbereich auch Trockenfutter, die deutlich höhere Eiweißgehalte haben, bis 30%. Aber also wir reden jetzt vom Rohprotein, also das, was auf der Verpackung steht, weil Katzen, ja, ne, wir haben schon gesagt, Fleisch, Geschmack und so weiter. Aber das ist alles von der Herstellung auch nicht so easy peasy. Und deswegen brauchst du für diese Kroketten, du kannst auch kein Plätzchen backen ohne Mehl.
Nein,
das
geht nicht. Aber
ja?
Das geht halt alles dann mehr auf die Hüften.
Nicht unbedingt.
Nicht?
Nee.
Ich dachte, das Trockenfutter ist generell halt energiereicher.
Das, ja. Aber warum? Nicht, weil da Kohlenhydrate drin sind.
Nein.
Sondern weil kein Wasser drin ist. Ja, also
weil es einfach mehr.
Ja, du hast halt auf 100 Gramm Trockenfutter hast du 300 bis 400 Kalorien. 100 Gramm Trockenfutter.
Dann gebe ich ja eigentlich weniger davon.
Richtig.
Ja.
So, weil kein Wasser drin ist. Wir haben 10% Feuchte im Schnitt. Bei Dosenfutter habe ich in 100 Gramm Dosenfutter circa 100 Kalorien, 90 bis 100, also nur ein Viertel. Ja, und deswegen, nicht weil da jetzt nur, weil im Prinzip muss man ja sagen, hatte ich ja vorhin gesagt, Fett hat viel mehr, doppelt so viel Kalorien wie Eiweiß oder Kohlenhydrate. Mhm. Und ein Dosenfutter ist eigentlich fettreicher als ein Trockenfutter. Also man kann das nicht so, du kannst ein Futter nicht miteinander vergleichen, wenn die Wassergehalte sich unterscheiden. Du kannst Kekse nicht mit Birne, mit Äpfeln vergleichen. Du kannst eine Birne mit einem Apfel vergleichen, weil es gleich ein Wassergehalt hat. Und einen Keks und einen Zwieback vielleicht, aber nicht umgekehrt.
Ja. Jetzt kommst du nämlich genau auf die Feuchtigkeit zu sprechen.
Ja.
Da haben ja manche immer die Befürchtung, naja, ein Trockenfutter ist ja keine Feuchtigkeit, im Nassfutter schon. Und das ist doch jetzt für den Organismus gleich schon mal besser, wenn das Tier schon mal übers Fressen Feuchtigkeit aufnimmt.
Ja, das ist jetzt eine bewertende Frage. Ne? Also ist es besser? Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es besser ist, weil wenn ich weniger Feuchtigkeit, wenn ich jetzt Kekse esse, dann trinke ich halt danach mehr. Und ob jetzt mein Organismus, ob es dem jetzt besser geht, wenn ich gesund bin, nur weil das da schon drin ist, kann ich, also würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen, weil dafür sind wir ja auch ausgestattet mit Trinkrezeptoren, bitte auffüllen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wir schon, aber es gibt ja zum Beispiel Katzen, die so sehr, ja, schlechte Trinker sind.
Ja, okay, das meinst du.
Und dann ist es für die vielleicht besser, man gibt den Nassfutter als wie Trockenfutter.
Genau, also du kannst auf jeden Fall natürlich, wenn du jetzt ein Futter anbietest, was schon eine sehr viel Flüssigkeit von Haus aus mitbringt, dann werden die Tiere, kriegen sie natürlich schon das Wasser, was da drin ist, so oder so. Und bei Katzen kannst du das auch tatsächlich nutzen. Da macht es auch Sinn, weil Katzen jetzt im Gegensatz zu Hunden oder auch zu uns Menschen ihren Urin so gut konzentrieren können. Und Katzen neigen zu Harnsteinen. Ja gut, da gibt es auch noch andere Themen mit Toiletten. Hatten wir vielleicht im ersten Podcast auch angesprochen. Im zweiten, Entschuldigung, Katzen war der zweite. Das heißt, bei Katzen macht es durchaus Sinn, Nassfutter anzubieten. Kann sogar sein, dass die dann gar nichts mehr trinkt, wenn sie nur Nassfutter kriegt. Ja. Was ich ganz oft erlebe, ist, dass die Besitzer sehr verängstigt sind, wenn die, wie sie ihre Tiere so wenig trinken sehen. Und da, liebe Zuhörer, möchte ich mal kurz auf meine zweite Webseite hinweisen unter futter-rechner.de. Die ist auch von mir, das ist aber ohne unser Snapcheck-Logo. Einfach, das ist so eine Infoseite mit verschiedenen Rechnern. Und da ist auch einer zum Wasserbedarf. Und wenn ihr mal guckt, so ein, ich sage mal, ein 20-Kilo-Hund, der Nassfutter kriegt, der muss vielleicht noch 100 oder 200 Milliliter Wasser zusätzlich trinken. Nur? Ja, eben. Genau, weil der halt schon so viel darüber hat. Und deswegen ist man da total oft verunsichert. Oh Gott, jetzt im Winter. Also jetzt gerade, wir haben zwar April, eigentlich ist der Frühling ja da, aber es schneit immer noch. Genau, also dass da sehr viele, gerade Hundebesitzer, so besorgt sind.
Dass er zu wenig trinkt.
Ja, und deswegen, da könnt ihr mal gucken, da müsst ihr einfach nur das Gewicht eingeben und könnt mal schauen, wie viel euer Hund zusätzlich trinken müsste. Und das ist echt oft weniger, als man denkt. Genau, also insofern, ja, kann ein Vorteil sein bei manchen Erkrankungen, wenn du eine bessere Durchspülung haben möchtest, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten gleichen die Tiere das aus. Also ich habe, also die verdörren, gibt ja so
verdörren nicht.
Die verdörren nicht von innen. Das wäre genauso, wenn ich mir sage, ich esse Kekse und deswegen vertrockne ich von innen. Das ist jetzt so nicht der Fall.
Ich habe zu viel Keks gegessen, ja.
Ja, 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 ist eine bizarre Vorstellung. Genau.
Die Ehre Schirmer, die hatten wir ja schon, die hat noch eine Frage. Ah, und zwar, wir wissen ja, dass der Hund ist ja kein reiner Karnivore. Er braucht also weniger Eiweiß als die Katze, die ist ja reiner Karnivore. Und die Efi, die hat jetzt, nee, die Ehre, Entschuldigung, hat die Frage zu ihrem Hund, der Nassfutter bekommt. Hat denn eine Alleinfütterung mit Nassfutter zu viel Proteine oder ist es nicht zu fleischlastig dann?
Ja, ist jetzt auch wieder so eine Bewertung, wie mit dem Trinken, ne? Ja. Aber ob das.
Aber jetzt, nein.
Ja, genau. Ja, aber nein. Also, ich habe ja erklärt, welche typischen Zutaten wir haben. So, und beim Nassfutter habe ich halt in erster Linie Fleisch und Innereien. Also sehr, sehr viel Eiweißlieferanten. Mhm. Das heißt, wenn der Hund Nassfutter kriegt, dann geht es weit über seinen Mindestbedarf hinaus. So, das macht aber nichts, weil dafür sind wir mit unseren tollen Organen ausgestattet, dass wir natürlich das Überschüssige abbauen oder umbauen und so weiter. Und das heißt, dass es jetzt für einen normal gesunden Hund absolut kein Thema ist. Ja, dann wäre es auch für jeden gebarften Hund ein Thema, weil die ja auch eher sehr fleischreich und so ernährt werden oder eiweißreich. Also da braucht sie sich tatsächlich keine Sorgen machen.
Sie hatte gesagt, Alleinfutter. Zum Alleinfutter ein Ergänzungsfutter, da hatten wir ganz, schon ganz viel in den Deklarationspodcast Teil 1. Den könnt ihr euch noch anhören. Ja. Da ist ganz viel dazu drin.
Ja.
Sonst weitere Nachteile vom Nassfutter sind, das Nassfutter verdirbt schneller, sobald die Verpackung offen ist. Nicht gefressenes Futter muss schon nach ein paar Minuten eigentlich wieder entfernt werden. Vor allem im Sommer verdirbt es schnell. Dann kommen wir zu Pro-Trockenfutter. Das ist nämlich länger haltbar, kann zur freien Verfügung im Napf oder Futterautomaten ohne Kühlung angeboten werden, was vor allem für die Katzen, ich meine, die Hunde, die sind ja, die schlingen ja eh alles so schnell in sich rein, aber die Katzen, die sind ja mehr so kleine Häppchenfresser, kleine Mahlzeiten, für die ist dann Trockenfutter eigentlich besser, oder?
Ja, so ein bisschen von beidem. Also mit der Haltbarkeit, was du sagst, das stimmt natürlich. Ja, ich meine, gut, du kannst es in den Kühlschrank stellen, ja, das ist jetzt nicht so das Thema und da sind Katzen deutlich empfindlicher als Hunde. Wenn du es jetzt offen stehen lässt, ja, das verdirbt, aber es gibt Besitzer, die füttern roh. Also es sind ganz, ja, da machst du dir jetzt darüber auch nicht so viel Gedanken, wie jetzt über die offene Dose, die einen halben Tag steht.
Aber meinst du jetzt Hund oder Katze?
Hund.
Hund.
Ja.
Ja, aber der Hund, der frisst ja alles sofort.
Ja, und auch da eben, also es ist jetzt nicht unbedingt was wir zu Hause haben wollen. Und weißt du, man muss manchmal so überlegen, auch was Hunde teilweise aus dem Rosenbeet nochmal ausgraben, was sie da vielleicht irgendwann mal vergraben haben. Nein, gut. Aber ja, also Katze, Fokus, Katze. Die Katze mag es ja wirklich gerne frisch. Also da ist ja teilweise, ich reiße die Dose auf, ist ja schon, oh, das kann ich nicht mehr anrühren. Die muss es ultra frisch haben. Gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Das heißt, von dem Aspekt her wäre das Trockenfutter für die Katze schon gut. Aber von dem Aspekt her, dass das ja so energiedicht ist, was wir ja auch schon hatten, und die Katze sich im Gegensatz zum Hund den Bauch voll macht, bis sie mechanisch über die Dehnung den vollen Bauch gesättigt ist, nimmt sie dann viel, viel mehr Kalorien zu sich, als sie es tun würde mit Nassfutter. Das heißt, die Gefahr von Übergewicht ist da viel, viel höher. Und hinzu kommt noch, liebe Hörer, bitte hört euch den zweiten Podcast an mit zu den Katzen, dass die von Natur aus ganz viele kleine Mahlzeiten alle paar Stunden frisst. Und das ist ein großes Problem, weil eben die Hälfte aller Katzen übergewichtig ist, dadurch auch durchaus diabetisch entstehen können. Diabetes entstehen kann, wenn es wirklich sehr weit fortgeschritten ist. Also das hat sehr große gesundheitliche Nachteile. Und insofern wäre jetzt für eine Katze eine Mischfütterung tatsächlich
besser,
ideal, okay, meiner Meinung nach zumindest.
Genau. Also ist denn noch pro Fütterung? Pro
Tockenfutter?
Also zum Beispiel, viele sagen ja, ist das nicht gut, weil das auch den Belag von den Zähnen abreibt oder so?
Ja, da gibt's da haben wir auch alle Varianten. Es ist schlecht wegen dem Zucker oder den Kohlenhydraten oder weil das dann zwischen den Zähnen klebt oder so. Da müssen wir klar sagen, dass Hunde und auch Katzen ein ganz anderes Gebiss haben als wir. Die haben ja wirklich so Reißzähne, also so spitze Zähne, die gar nicht zum Kauen auch gedacht sind. Die können auch keine seitlichen Kaubewegungen machen. Das heißt, die reißen eigentlich ihre Nahrung. Und die haben auch einen anderen Speichel als wir, also die haben keine Amylase, das ist ein Enzym zur Stärkespaltung im Mund und in der Regel schlucken sie es runter. Also das heißt, dass dieses Thema Zähne jetzt durch die Zusammensetzung, ja, weil da jetzt Kohlenhydrate drin sind oder dass die dann Karies kriegen könnten, das ist ganz anders bei denen. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das, was bei unseren Haustieren am besten zur Zahnreinigung beiträgt, ist immer noch die mechanische Reinigung. Also heißt das, ich putze die Zähne oder ich gebe gibt's ja auch Kauknochen oder echte Knochen oder. Also das heißt, jedes Futter, was dazu beiträgt, dass das sozusagen irgendwie gekaut wird oder die Zähne wie so eine Bürste abreibt, das trägt dazu bei. Mhm. Und da gibt es im Trockenfutterbereich auch durchaus Spezialfutter, die dann zum Beispiel ganz große Kroketten haben, die definitiv gekaut werden müssen. Oder auch so bestimmte, wie sie schon sagte, dieses Coaten, wo dann so bestimmte Zusätze, hätte ich jetzt schon fast gesagt, macht, was so Belagbildung verhindert. Oder du hast bestimmte Fasern drin, die dann das Aufspringen der Kokette in einer bestimmten Art und Weise fördern und ne, so. Also da gibt es ewigst ein Riesenthema. Aber ihr kommt nicht ums Zähneputzen rum letztlich. Wenn eure Hunde oder Katzen dazu neigen, dann kann ich nur empfehlen, regelmäßig zu putzen, regelmäßig zur Zahnhygiene, zum Tierarzt zu gehen. Gerade wenn die älter sind, das Zahnhygiene ist ein Riesenthema. Ganz, ganz viele Tiere von...
Weil die Erich Schirmer, da haben wir sie wieder.
Ach ne? Mensch, jetzt hier.
Doch, sie ist schon wieder da.
Sehr gut.
Die wollten mich noch wissen, ob das Softfutter, also das Nassfutter, denn schlechter ist für die Zähne als das Trockenfutter dann.
Kommt jetzt drauf an, wie es gekaut wird. Nicht, ne? Nee, also es hängt wirklich damit zusammen, ob es jetzt gekaut wird oder nicht. Und diese Softfutter, die sind halt, das ist quasi so, könnte man schon fast sagen, wie vom Feuchtigkeitsgehalt, wenn es aus dem Extruder rauskommt. Und da würde es verderben. Das heißt, diese Softfutter werden tatsächlich konserviert dann noch. Ja, anders geht's nicht. Und Feuchtigkeit hat auch so ein bisschen positives Geschmacksempfinden, sage ich jetzt mal. Das heißt, dass diese Softfutter manchmal vielleicht bei mäkeligen Fressern oder so ganz gerne dann genommen werden, wobei man das jetzt auch nicht pauschalisieren kann. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das sind so die, ja, vielleicht Vor- und Nachteile auch von Softfuttermitteln jetzt. Gibt es aber nicht so die große Verbreitung. Genau.
Okay, jetzt haben wir über das Softfutter gesprochen. Es gibt ja auch kaltgepresstes Trockenfutter. Genau. Was ist mit dem denn?
Ja, genau. Gute Frage. Das sehen wir auch immer mal wieder im Handel. Da wird, denke ich, auch mit diesem Begriff Kaltpressung so ein bisschen jongliert, weil woher kennst du Kaltpressung, wenn du das
Öl.
Richtig, ne? Also wir kennen das aus von so Pflanzenölen, Olivenöl und das Kaltpressung, was Gutes ist. Wenn wir das jetzt auf Trockenfutter beziehen, kann man da jetzt nicht schwarz-weiß sagen, gut besser, denn im Prinzip ist es ein vereinfachtes Herstellungsverfahren. Ich habe ja erklärt, dass bei diesem Extrusionsverfahren, das, was ich vorhin erzählt habe, wird das ganze Jahr unter Druck und mit Wasserdampf quasi durch diese Matrizen erhitzt und du hast am Ende diese Kroketten. Bei der Kaltpressung ist es zwar ähnlich vom Prinzip, ja, dass du die Zutaten zusammenmischt und dann werden sie aber direkt sozusagen durch eine Matrize gedrückt. Ja, also das heißt, du hast nicht diesen zusätzlichen Aufschluss nochmal, was wiederum bedeutet, dass du im Vorfeld Zutaten verwenden musst, die bereits erhitzt waren, weil du musst ja trotzdem die hygienischen Anforderungen erfüllen. Und auch bei Kohlenhydraten ist es ganz wichtig, dass dieser Stärkeaufschluss stattgefunden hat. Ja, dafür ist ja letztlich eines der Grundprinzipien, weil wenn die Stärke nicht aufgeschlossen ist, dann kriegen die Tiere alle Durchfall. Ja, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das heißt, bei der Kaltpressung hast du sozusagen ein vereinfachtes Verfahren. Dieses Durchdrücken durch diese Matrizen sind ein bisschen andere Formen. Du hast hinterher nicht diese Befettung, ja. Das heißt, diese kaltgepressten Futtermittel haben auch ein bisschen andere Dynamik, wenn du die jetzt mit Wasser vermischt, ja, dass die halt viel schneller zerfallen, während die anderen erstmal in der Regel quellen. Und wir kennen ja, dass Fett und Wasser sich nicht so gut vertragen. Genau, das heißt, das ist so ein Fett Unterschied. Das auch. aber du hast hier im Prinzip keine Trocknungskosten. Also es ist von der Herstellung her günstiger. Und gut, Nachteile sind, du kannst nicht so viel Fett dazu tun. Stärkeaufschluss hast du jetzt nicht durch dieses Verfahren, weil du das vorher schon machen musst. Und das ist ja so jetzt nicht vergleichbar mit kaltgepressten Ölen. Ja, das nicht, genau. Es ist einfach ein anderes Verfahren, aber jetzt kein besseres Verfahren, genau.
Ja, und last not least. wenn wir jetzt so ein Fazit ziehen, so Vor- und Nachteile von Nass- und Trockenfutter, wie würdest du das so jetzt abschließend so zusammenfassen?
Ja gut, also was haben wir auf der Pro-Seite für Trockenfutter? Es ist relativ leicht in der Handhabe, kann das relativ leicht transportieren, auch lagern. Ja, das heißt, für große Hunde zum Beispiel ist das durchaus von Vorteil, dass ich da nicht palettenweise das Futter nach Hause trage.
Na, ganz schön schwer, diese ganzen Dosen, ne?
Trockenfutter sind wir.
Ja, aber im Gegensatz, die Dosen sind schwer zu schleppen, meine ich, wenn du da für einen großen Hund palettenweise
der braucht dann, was weiß ich, 2 Kilo Futter am Tag oder so. Das ist, also ich da bin schon froh, wenn ich
einmal besser beraten mit so einem Sack.
Ja, wenn ich einmal die Woche meine Milch hole, bin ich schon bedient, ja, mit den Wocheneinkauf. Genau, dann haben wir natürlich das Thema Zahngesundheit, das kommt so ein bisschen drauf an, das kann positiv sein oder auch nicht. Es ist im Vergleich manchmal günstiger, gut, aber das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Ansonsten von den Nährstoffen her ist der größte Unterschied, dass das viel kohlenhydratreicher ist. Es ist im Bereich Diätetik bei Erkrankungen von Vorteil. Ansonsten ist das neutral. Beim Nassfutter haben wir jetzt im Gegensatz dazu sehr viel Eiweiß. Ja, also auch in der Schmackhaftigkeit ist durchaus Nassfutter, wenn man es jetzt pauschal ausdrückt, überlegen. Wir haben eine hohe Wasserzufuhr, ja, das kann auch positiv sein, was wir ja hatten, ne? Trinken die Tiere dann noch viel, bekommen die genug Flüssigkeit. Hier haben wir natürlich eine andere Entsorgungsproblematik vielleicht, also mehr Müll im Verhältnis. Von der Kotkonsistenz ist es so, dass manchmal bei Dosenfutter das etwas schlechter sein kann, weil, wie wir gehört haben, von den Zutaten, da sind wenig faserreiche Komponenten dabei, während wir jetzt beim Trockenfutter allein durch die verarbeiteten Getreide, die haben ja auch schon Fasern von Haus aus mit dabei. Da haben wir auch diese Unterschiede. Kann sein, muss nicht. Gut, und ansonsten von der Schmackhaftigkeit oder von dem gerade für Hunde, ja, wird ja auch Dosenfutter manchmal so als natürlicher empfunden, ne? Was ich auch nachvollziehen kann. Und insofern kann man auch vielleicht ganz gut einfach sagen, wenn man jetzt einen großen Hund hat, ich würde es auch davon abhängig machen tatsächlich. Ja, was habt ihr für einen Hund? Wie groß ist der? Wie viel Platz habt ihr? All diese Umweltfaktoren, die ja letztlich auch dazu beitragen, die Entscheidung zu treffen, fütter ich meinem Tier jetzt trocken oder nass oder wie ernähre ich es überhaupt? Und dass man da halt ein bisschen schaut. Und wenn es jetzt tatsächlich ein großer Hund ist, dann kann man ja auch durchaus mischen. Ja, man kann ja auch ein bisschen Nassfutter dazu tun, um das aufzupeppen, sage ich jetzt mal.
Das wollte ich jetzt gerade noch zum Abschluss fragen.
Okay. Was denn? Ob man das mischen darf?
Darf man das mischen?
Ach so, ja. Stimmt, na genau. Nein, das ist ganz gefährlich. Ja, richtig, da wird manchmal so ein Kult draus gemacht. Ja, bloß nicht mischen. Und ich kann euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles, was der Hund verträgt, ist erlaubt. Also ganz einfaches Prinzip. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, hier in Bayern haben wir ja auch regionale Gegebenheiten, Schweinsbraten mit Knödel und Krautsalat hat jetzt auch, ist auch etwas unterschiedlich, ja, weil der Hintergrund immer der ist, dass sie sagen, die Nass- und Trockenfutter hat unterschiedliche Verdauungszeiten. Ja, das ist auch so ein Begriff. Ja, mhm. Vielleicht sollten wir noch mal einen Podcast über Verdauung allgemein machen. Aber es kommt primär mal beides in den Magen, wird dort vermischt. Und ob das eine jetzt eine halbe Stunde länger oder kürzer, das hat keinen Einfluss letztlich darauf, was dann im Darm passiert, ob das verdaut werden kann. Und deswegen, wenn eure Hunde das gut vertragen, ich vertrage auch eine bayerische Köstlichkeit in der Kombination. Und dann ist es auch wirklich erlaubt. Also da kann ich euch echt beruhigen, da müsst ihr euch nicht verrückt machen. Echt nicht. Ihr könnt natürlich auch morgens trocken, abends nass, das machen viele, ja, aus Zeitgründen. Aber man muss einfach schauen, wie das Tier auch, wie es das verträgt. Und dann, ja, kann man das eigentlich so machen, wie man möchte. Genau. Und wenn ich noch darf ich noch eine Sache ergänzen?
Bitte.
Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen off-topic, aber mir fällt es gerade ein, weil vielleicht ja auch die Frage kommt, wie weiß ich denn jetzt, ob das Futter gut ist? Ja. Kann man jetzt auch ein eigenes Thema draus machen, aber man kann auch ganz einfach sagen, es müssen 3-4 Kriterien erfüllt sein. Das erste muss eurem Tier schmecken. Wenn es nicht gefressen wird, dann kann das noch so toll sein. Dann sollte euer Tier einen guten Output haben. Das ist wichtig. Stichwort Verdaulichkeit. Gibt es große Unterschiede von Hersteller zu Hersteller, von Hund zu Hund und so weiter und so fort. Dann Thema Fell. Ja, das Fell sollte gesund sein, das sollte glänzen. Das hat auch sehr viel mit dem Fettgehalt oder auch den verwendeten Fetten in den Futtermitteln zu tun. Ja, kann man natürlich auch extra noch ergänzen, aber das wäre auch wichtig. Und dann, das ist jetzt mehr so die tierärztliche Seite, die ihr jetzt auch am Tier nicht sehen könnt, aber wir möchten natürlich, dass es ausgewogen ist, also achtet drauf, dass ihr Alleinfutter habt, ne? Hört euch da, wie gesagt, nochmal den anderen Podcast an und das sind so die Grundvoraussetzungen. Und wenn ihr Fragen oder Zweifel habt, ob jetzt das, was ihr euch rausgesucht habt, ob das das Richtige ist, dann könnt ihr natürlich auch an verschiedenen Stellen nachfragen. Genau, das hätte ich jetzt gerne noch ergänzt.
Sonst hätte ich jetzt gesagt.
Was? Ich fühle mich ein bisschen gedisst. Ich habe nicht auf die Uhr
gesehen. Nein, das ist keine Anspielung, überhaupt nicht. Das darfst du nicht so sehen.
Genau, aber genau, Paulchen Panther, herrlich. Gut, wir haben fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch ein nicht ganz so einfaches Thema. Aber wir haben es wunderbar, die wichtigsten Sachen durchsprechen können. Insofern sage ich danke fürs Zuhören. In unserem nächsten Podcast geht es um die Rohfütterung, also ganz andere Schiene, alles rund ums Barfen. Schickt uns gerne eure Fragen dazu.
Es läuft.
An info@napcheck.de. Wir freuen uns und versuchen, die Fragen wieder einzubauen. Bis dann, alles Gute und vielen Dank, liebe Manu, fürs, wie immer, Moderieren.
Ich komme wieder, keine Frage.
Tschüss.
Das war Napcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.